Hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute eigentlich noch ein ganz interessantes Thema vor uns. Vom Umfang her ziemlich groß, aber ich denke mal auch mit vielen schönen Bildern. Also insofern sollte das erträglich sein. Worum geht es? Um die Beleuchtungsrechnung und die Implementierung in Form eines Shaders. Das sind die offenen Punkte. Wir hatten schon kennengelernt, die Beleuchtungsrechnung kann an zwei Stellen in der Pipeline erfolgen. Einmal, wie man sagt, auf Vertex-Basis, auf der Basis der Eckpunkte. Dann ist das ganz oben. Oder eben auf Pixel-Basis für jedes Pixel, dann ist es ganz unten. Das wollen wir uns anschauen, was wir da eigentlich machen wollen. Heute sind eigentlich all diese Berechnungen, die Beleuchtungsberechnung, erfolgt in der GPU, also im Grafikprozessor oder Graphics Processing Unit. Und zwar, wenn es oben ist in Form des Vertex Shaders, wenn es unten ist in Form des Pixel Shaders, oben vielleicht auch noch ein bisschen als Geometry Shader, das werden wir gleich sehen, was das ist. Das ist nichts Schlimmes. Und dieser Prozess ist jetzt fast 10 Jahre alt, also seit 2006 gibt es diese GPUs. Es gab vorher auch schon Grafikchips, aber die waren nicht frei programmierbar. Jetzt sind sie programmierbar, das heißt, es ist Ihr Job, diese Dinger zum Laufen zu bringen. Was ist denn da Ihr Job? Naja, Sie haben mit einigen Grundproblemen zu rechnen. Das erste ist Problem 1, Licht strahlt auf ein Objekt. Frage ist, warum sieht dieses Ding anders aus als der Tisch? Und der Tisch wieder anders aus als der Tisch. Welche Materialeigenschaften bewirken das und wie berechnet man das? Okay, das ist Problem 1. Das zweite Problem, das damit nicht unmittelbar zusammenhängt, ist dann das eigentlich Shading-Problem. Sie sehen aber schon, mit den Begrifflichkeiten geht es ein bisschen durcheinander. Wir nennen alles Shader und der wird auch die Lighting-Berechnung machen. Aber wir können ja durchaus, geben Sie es mir. Ich schmeiße es weg dann, oder? Okay. Die ganze Begrifflichkeit ist ein bisschen ungenauer. Wir berechnen das alles in einem Shader, aber es sind doch sehr unterschiedliche Sachen. Das zweite ist nämlich das optische Glätten. Denn was ich Ihnen gesagt habe, okay, wir können alles wunderbar durch Dreiecke beschreiben, aber wenn wir diese Dreiecke dann rausrendern, dann sieht es so aus wie hier links. Ja? Wunderbar können wir die Dreiecke erkennen und ja, gut, eine grobe Approximation von Objekten ist schon möglich, aber wenn man da jetzt ein Gesicht draus modelliert, ist das nicht so besonders attraktiv. Das heißt, wir wollen es irgendwie optisch geglättet haben. Die Geometrie bleibt ja, das ist ja unser Ausgangspunkt. Und die Frage ist, was kann man da machen? Ja, und da gibt es ein Verfahren, also gibt es mehrere Verfahren, aber vor allen Dingen das Gouraud-Shading oder später das Phong-Shading erledigt dieses Problem. Und diese Begriffe sollten Sie wissen. Nochmal die Begriffe Shading und Lighting. Es sind beides Verfahren und Algorithmen, die letztlich dann den Farbwert eines Pixels bestimmen. Denn auch wenn ich so geometrisch glätte, dann interpoliere ich ja in der Regel irgendwo Farbwerte und trage die dann ein. Shading, ja, kommt eigentlich vom englischen Shade, also vom Schatten, aber bedeutet eben auch Schattierung, Schraffierung, Schummerung. Schummerung finde ich, ist eigentlich ein schönes Wort. Wusste ich gar nicht vorher, dass es sowas gibt, aber prima. Shading in der Fachsprache ist streng nur die Bedeutung von 2, das heißt also dieses optische Glätten. Aber wie gesagt, da geht manchmal was durcheinander, so ist das leider. Und im Jargon ist es auch oft die Gemeinsamkeit von beiden. Also sowohl Lighting als auch optische Glättung, beides zusammen. So ein ganz bisschen kann man diesen Begriff, wie er war, eben auch, sagen wir mal, entschuldigen. Weil am Anfang, als die Leute anfingen, sowohl der Herr Goro als auch der Herr Fong, die haben schlicht und einfach immer beide Probleme gelöst. Ja? Da war es dann halt nicht nötig, wenn man vom Goro-Algorithmus sprach, wusste man, der macht das und das, und vom Fong-Algorithmus wusste man, dass der macht das und das. Und man hat die Probleme gar nicht so isoliert. Im Laufe der Zeit kamen natürlich viel, viel mehr Algorithmen dazu. Und dann ist es schon wichtig, dass man das unterscheidet. Okay, ja, da wollen wir dann am Ende oder nach der Pause drüber sprechen. Das alles kann man natürlich in Software auf der CPU realisieren, also in Software heute sowieso, aber auf der CPU realisieren, aber da wird es schon langsam. Die Leistungsfähigkeit moderner Grafikhardware, also die GPUs, haben wir seit etwa 2000, aber da erst nur parametrisierbar, noch nicht echt programmierbar. Und dann später kamen die sogenannten Shading Languages auf. Zunächst nur als Assembler-Sprachen, die waren speziell zugeschritten auf den Chip. Das war natürlich nur eine Übergangszeit, weil das weiß man aus der Geschichte der Informatik, dass das nicht lange trägt. Und genau so behandeln wir auch das Thema. Wir wollen die Prinzipien erfassen, welche Algorithmen muss man überhaupt machen und dann Kleinigkeiten auch vielleicht mal in einer Hochsprache. Wobei Hochsprache ist auch übertrieben, weil es ist sehr C-ähnlich und C ja, ist ja eigentlich auch nur ein erweiterter Assembler. Also, aber es ist abstrahiert von der konkreten Hardware. Und das ist auch nötig. Weil ich meine, sonst käme man mit der Entwicklung auch der Hardware ja gar nicht weiter. Wir betrachten es jetzt streng. Lighting ist die Beleuchtungsrechnung. Das heißt, um was geht es da? Wir wollen die Interaktion von Licht und Materie. Das heißt, die Charakteristika, die dieses Papier jetzt weiß machen, den Tisch grau, den Tisch schwarz, die irgendetwas glänzend machen oder matt, all dieses wollen wir erkennen und leider, wenn wir dann in die Physik einsteigen, werden wir sofort sehen gleich, dann wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwer. Okay? Also brauchen wir, so sind wir Informatiker halt einfach gestrickt, sagen wir, dann nehmen wir halt gute Approximationen und wenn man es nicht unterscheiden kann, dann ist das gut genug für uns. Gut, und darum geht es. Es geht darum, solche Bilder und eben auch noch andere Bilder zu erzeugen. Aber nicht nur solche Bilder oder sowas, wo man auf den ersten Blick erkennt, das ist Computergrafik, ja, das wollen wir halt nicht, sondern diese Bilder habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Solche Bilder, wo es eben auf den ersten Blick zumindest und als Nichtfachmann nicht mehr unterscheidbar ist. Ja, das wollen wir erreichen und da möchte ich Ihnen hier vom Jeremy B. Byrne das Wort oder den Satz naheliegen. If it looks like computer graphics, it is not good computer graphics. Also wenn man es sofort erkennt, ja, dann ist es halt nicht gut. Wir wollen diese Realitätsnähe täuschend ähnlich machen. Leider, müssen Sie dafür, um das dann zu erreichen, noch eine ganze Menge lernen. Aber hier machen wir mal die ersten Schritte. Also stellen Sie sich vor, so Computergrafik ähnlich, sind Sie jetzt etwa ein Jahr alt. So. Und versuchen, so an einem Tisch können Sie vielleicht schon laufen, Übungsaufgaben rechnen, bis Sie dann echt zum 100 Meter Weltrekord ansetzen können. Braucht es noch eine Weile. Das ist leider so. Kann ich Ihnen nicht wirklich bei helfen. So, Nee, hierhin. Sonst muss ich es ja gleich aussortieren. Hierhin. Ja. Danke. So. Ja. Physiker würden sagen, ist ja alles ganz klar, alles ist Physik. Also müsst ihr mit Physik ankommen und anfangen. Gut, was müssen wir da so besprechen? Ihr wisst, in der Physik gibt es die geometrische Optik, ja gut, können wir nicht ignorieren. Dann gibt es aber auch die Wellenoptik, da gibt es Quantenoptik, ganz, ganz viele Phänomene, Reflexion, Transmission, Absorption, Diffraktion, Dispersion, Interferenz, Polarisation, das kennen Sie ja alles, ne? Das war alles in Physik dran, also eigentlich kein Problem. Naja, ich nehme mal an, das ist schon eine Weile her, Ihr letzter Physikunterricht, darum besprechen wir das mal. Und wir werden gar nicht alles schaffen, wir werden uns im Wesentlichen auf die Reflexion stützen. Okay, und das ist jetzt der Übersicht. Bisher war alles Prolog, ich war nur erzähle Kromkasche Geschichten und jetzt geht's los, wie wollen wir das machen? Ich möchte mit Ihnen die vier Grundprobleme identifizieren, die wir lösen müssen. Okay? Und ich möchte mit Ihnen auch deren Schwierigkeit, ich sage bewusst nicht Komplexität, deren Schwierigkeit mal versuchen zu bestimmen. Ist das schwierig oder kriegen wir das gut hin? Und dann werden wir ins Detail gehen, werden die Prinzipien der Licht-Materie-Interaktion, also der Interaktion von elektromagnetischen Wellen mit Objekten oder Oberflächen genau genommen bestimmen. Dann werden wir sagen, okay, wir sind ja faul, also machen wir es einfach. Wir idealisieren dann und versuchen irgendwie Modelle zu finden, die uns diese Art von Rechnungen erlauben. Dann werden wir noch über das Shading sprechen. Also diese visuelle Glättung zusammen und dann werden wir unsere Erkenntnisse zusammenfassen. Und dann kommt der Teil 2, so ein ganz bisschen Geschichte des Realtime-Renderings, Geschichte der Shader, wie passt das da eigentlich rein, das ist aber sehr kurz. GPU-Shader, Shader-Programmierung werde ich mit Ihnen eigentlich gar nicht machen, aber dann noch ein paar Hinweise, welche sonstige Verwendungen gibt es. Und übrigens, der Ausblick ist dann Nummer 12, aber weiß ich auch nicht, wieso er da jetzt Nummer 7 hingeschrieben hat, aber hat er mal gemacht. Gut. Steigen wir mal ein. Ich habe Ihnen gleich in Rot die Markierungen hingeschrieben, welches dieser Kapitel schwierig ist. Aber das erste Problem ist die Interaktion von Licht und Materie. Wenn Sie sich jetzt 2 Minuten zurückerinnern, dann habe ich schon gesagt, da kamen so viele komische Begriffe vor. Das kann nur schwierig sein. Kann ganz einfach sein, so Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Aber es kann auch richtig schwierig sein. Allein das Phänomen zu beschreiben. Gut, das zweite Problem, das wir hier identifiziert haben, ist vergleichsweise einfach. Wir müssen eben auch das Licht und die Lichtquellen modellieren. Uns überlegen, okay, es gibt ja nicht nur passive Objekte, es gibt ja auch die Lichtquellen selbst. Also wenn ich die in einem Modell zusammenfassen will, Interaktion von Objekten und Licht, dann brauche ich auch irgendwo Lichtquellen. Gut, das ist relativ leicht. Gut, by the way, es gibt kein physikalisches Problem, das man nicht schwer beschreiben könnte. Das ist relativ leicht. Dann gibt es einen Punkt, den wir heute gar nicht behandelt werden, aber wir alle wissen, wenn ich hier ein weißes Blatt hinhalte, und von hier oben Licht kommt, dann beleuchtet dieses Objekt das Objekt indirekt. Okay? Das heißt, es ist nicht nur das Licht, das direkt von der Lichtquelle zum Objekt kommt, dass das Ansehen oder Aussehen beeinflusst, sondern auch die indirekte Beleuchtung. Das machen wir ganz zum Schluss als letzte Vorlesung. Werden wir heute gar nicht zu kommen. Wir behandeln heute nur die Interaktion von Licht mit das direkt von Lichtquellen kommt, hin zu Licht, das von Lichtquellen kommt, mit Oberflächen. Gut, das sagten wir dann schon, das Shading ist relativ leicht, können wir das überwinden, werden wir sehen. Und das Letzte ist auch relativ leicht, ja klar, auch die Umgebung hat Einfluss. Wenn er jetzt anfangen würde zu rauchen hier, würde ich sie nicht mehr genau so sehen, so klar, sondern eben so leicht eingenebelt. Und, aber da gibt es eine ganze Menge mehr, auch das werden wir nicht behandeln. So, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Warum ist das erste Problem denn wirklich so schwierig? Bis sehr schwierig. Naja, wenn wir so in die Physik reingucken, dann stellen wir ganz schnell fest, da gibt es viele Teilgebiete der Physik. Die lineare Optik und auch die lineare Optik, selbst die Optik dünner Linsen, ist gar nicht so ganz trivial, wenn ich das berechnen will. Ja? Dazu haben die Physiker dann erkannt, dass gerade dieser Elektromagnetismus, dass der teilweise auch mit Partikeln beschrieben werden kann, aber auch dual, auch mit Wellen beschrieben werden kann, die ganze Wellenoptik, oder auch mit Quanten beschrieben werden kann, also mit Energiequanten. Das ist das eine. Das heißt, schon die Physiker haben sehr unterschiedliche Beschreibungsformen für das Phänomen Licht. Und diese unterschiedlichen Beschreibungsformen gibt es ja dann und nur dann, wenn das in irgendeiner Form schwierig ist. Wäre das einfach, hätte man sich auf eine Beschreibungsform geeinigt und gut ist. Aber man kann eben bestimmte Phänomene in der einen Form gut darstellen und in der anderen weniger. Dann ist das Material ja eben sehr vielfältig und verschieden. Es kann homogen sein, Plastik, einheitliches Plastik oben, kann aber auch sehr inhomogen sein. Kann amorph sein, Ruß oder so etwas, kann aber auch kristallin sein, irgendein Metall, das aus kleinen Kristallen besteht. Ganz abgesehen davon, dass es auch größere Kristalle gibt, Diamanten oder so etwas, auch das müssen wir ja beschreiben können. Kann leitend sein oder kann isolierend sein. Hey, wir müssen daran denken, Licht ist lebende Elektrotechnik. Da kommt es schon darauf an, ob das Objekt, mit dem diese elektromagnetische Welle interagiert, ob die leitet oder nicht leitend ist. Ob es ein Isolator ist oder ein Leiter. Dann können diese Objekte fest, flüssig, gasförmig sein. Sie können Licht absorbieren, also rausnehmen. Sie können Licht reflektieren. Sie können Licht brechen an Grenzflächen. Sie können Licht beugen. Sie können Licht polarisieren, all diesen Kram. Dann haben wir ein Phänomen, haben Sie wahrscheinlich nie so klar gemacht, aber nicht jedes Objekt sieht aus zwei Richtungen betrachtet gleich aus. Manche Erscheinungsformen, zum Beispiel Stoffe, gibt es, die sehen aus einer Richtung ganz anders aus als aus der anderen Richtung betrachtet. Das changiert dann so unter Umständen, ja, also verändert sich. Heißt, Materialien können isotrop oder anisotrop sein. Also die Eigenschaften sind richtungsabhängig oder eben nicht richtungsabhängig. Streng genommen wird Licht überhaupt nicht an der Oberfläche reflektiert, sondern es tritt immer ein bisschen ein und dann passiert da irgendwas in dem Material und dann wieder aus. Hey, wie sollen wir das alles machen? Und zusammengenommen ist das ziemlich schwierig. Und wir erlauben uns alle Fehler, wenn es gut aussieht. Es geht so weit, dass es uns gar nicht interessiert, ob die Physiker recht haben oder nicht. Wenn unsere Modelle schöne Bilder erzeugen, sagen wir, gut genug. So, und genau diesen Weg müssen Sie jetzt mit mir gehen. Licht, wissen Sie, ist elektromagnetische Strahlung, haben wir ja beachtet schon bei der Farbe. Und hier kommt jetzt gleich so was schön Physikalisches. So. Genau das müssen Sie jetzt nur machen. Okay? Das heißt, von einer oder mehreren Lichtquellen trifft das Licht auf einen Oberflächenpunkt, also von der Sonne da, okay, und wird dann irgendwie reflektiert und strahlt in verschiedene Richtungen. Und wenn wir Glück haben, kommt irgendwas ins Auge, so. Und da sind die Physiker ja immer gut, dann schreiben sie uns so einen Kram hier hin, Doppelintegral, also dieses L0 hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, also zum Beispiel von Lambda, der Wellenlänge des Lichtes, von Theta und Phi, von diesen Winkeln und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich wunderschön und einfach. Leider kann es niemand berechnen. Käse. Man muss aber immer diese allgemeine Beleuchtungsgleichung, auf der kommen wir dann in der letzten Vorlesung nochmal zurück, muss man immer im Hinterkopf haben. Das ist also das Wahre. Auch nicht immer. Denn, ich hatte es Ihnen schon gesagt, das geht davon aus, dass das Licht an einer echten Oberfläche reflektiert wird, an einem Punkt. Das heißt, da kann man dann auch sagen, okay, an diesem Punkt ist es so, dass das einstrahlende Licht immer weniger ist als das reflektierte Licht und all diese Sachen. In der Realität, zumindest bei vielen Objekten, wir sehen gleich, welche Art von Objekten, ist es so, dass Licht eindringt in das Objekt, hier irgendwie so ein bisschen hin und her gescattert wird, also reflektiert wird, da mal so ein Partikel trifft, da mal so ein Partikel trifft und dann an einer anderen Stelle wieder rauskommt. Genau das kann dieses Modell überhaupt nicht beschreiben. Weil es geht schlicht und einfach davon aus, Licht tritt hier ein, an dieser einen Punkt, und alles Licht, was da austritt, kommt nur von diesem Strahl. Aber denkst du, viele Materialien sind eben so, dass wir ein Subsurface, also unterhalb der Oberfläche, Scattering haben. Das heißt da eine Verteilung des Lichtes. Und für was ist das wichtig? Ja, schon für so simple Materialien wie Marmor. Ja, hier unten rechts ist das richtige Bild. Da sehen wir, oben ist der Nasenflügel ganz dunkel, also echt beschattet, stark beschattet, weil aber Licht in den Marmor eintritt, da hin und her reflektiert wird und dann wieder rauskommt, ist es dann mit einmal unten rechts ganz anders. Dasselbe ist jetzt für die jungen Herrlichkeiten da, so ein reizvoller Mund, der sieht halt anders aus, weil genau da und übrigens auf der Haut und bei Haaren und bei allen biologischen Materialien das Licht eindringt, irgendwo hin und her gestolpert und dann wieder rauskommt. Ja, kann man das auch beschreiben? Ja, das kann man auch beschreiben. Dann geht die BRDF, also dieses Ding, wo Sie ja schon gehofft haben, dass Sie das nie ausrechnen müssen, über in die BSSRDF. Ja, das kann ich mir auch nicht merken. Aber das ist dieses Subsurface steckt da drin, also BRDF und dann mit Subsurface Scattering. Und das wollen Sie nicht beschreiben. Das wird immer komplizierter und gar nicht mehr ausrechenbar. Gott sei Dank haben die Physiker dann ja eins gelernt im Laufe ihrer, oder insbesondere seit der Renaissance. Wir müssen bestimmte Sachen modellieren und einfacher machen. Die Realität, so wie es wirklich ist, können wir eigentlich nicht beschreiben. Und einer dieser Schritte ist die Idealisierung. Das heißt, wenn wir so ein komplexes Verhalten haben, dann führen wir das auf bestimmte ideale Verhaltensweisen zurück. Ja. Und beim Licht sind die idealen Reflexionsmechanismen die folgenden. Es kann ideal diffus reflektiert sein. Ideal diffus heißt, Oberfläche, Licht tritt ein und wird jetzt in alle Richtungen gleich hell reflektiert. Das sei ein Kreis. Gibt es solche Materialien? Ja, wollen Sie eins haben? Hier, Kreide. Kreide ist genau ein solches Material, was sehr, sehr nah da dran kommt. Sie können das dann auch ausprobieren. Er kann es jetzt so drehen, hin und her. Es sieht von jeder Seite gleich hell aus. Also keine Lichtreflexionen, sondern ganz mattes Erscheinungsform. So ein Plastik kann auch so aussehen, so ganz matt. Muss nicht, kann auch glänzen, aber Plastik kann auch so ganz matt aussehen. Das glänzt, alles andere, vieles glänzt. Das ist ja auch eine ideale Form der Reflexion. Das ist das Gesetz. Dann haben Sie in der Schule etwas gelernt, Lichtstrahl. Heute benutzt der Lehrer dann da einen Laser, schießt da auf eine Oberfläche und hat Ihnen dann das Reflexionsgesetz deutlich gemacht. Reflexionsgesetz sagt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, sagt sogar eigentlich noch mehr, alles Licht, was hier reinkommt, geht da wieder raus. Bestes Beispiel, also realisierbares Beispiel, ist der Spiegel. Wir alle könnten uns im Spiegel nicht sehen, wenn es nicht solche Oberflächen gäbe, die genau das realisieren. So, das nächste ist dann gerichtet diffus oder die nächsten beiden, die fassen wir eigentlich zusammen und sagen, das ist spiegelnd diffus. Spiegelnd diffus. Sind hier getrennt, das ist aber nur der Grad. Was man eben sieht, ist aus dieser Kugel, wird so eine verzerrte Kugel, das heißt, mehr Licht geht in eine Richtung oder relativ viel Licht geht in die eine Richtung. Und das, wenn Sie sich heute gar nichts merken, dann merken Sie sich diesen Begriff spiegelnd diffus. Also zwischen echt spiegelnd, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und echt diffus, Kreide, gibt es etwas, das ist spiegelnd diffus. Und fast alle Oberflächen, die wir hier sehen, sind spiegelnd diffus. Sie sehen hier die Oberfläche dieses Lacks. Fast alle Objekte liegen eigentlich hier drin. Und das Schöne ist, ich glaube, das steht jetzt auf der nächsten Folie. Ach ne, da spreche ich dann erst ein anderes Problem. Wir können einfach diese idealen Reflexionsarten hernehmen, die modellieren und dann können wir ihre Anteile aufaddieren. Ja? Und sagen, okay, das eine ist so, das andere ist so. Dann gibt es hier noch was dazwischen, das ist spiegelnd diffus. Das heißt, wir beschreiben diese drei Phänomene und addieren sie letztlich auf. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und hier nochmal die Unterscheidung, das ist noch wichtig. Ja, das müssen wir machen. Wir müssen das. Wir werden jetzt im Folgenden werden wir nur die Interaktion zwischen Lichtquelle und Oberfläche behandeln. Aber wir wissen, jedes Objekt beeinflusst potenziell jedes andere Objekt. Also bestrahlt das auch. Allein dadurch, dass hier wieder Licht rauskommt. Das machen wir dann aber vorher. Dieses gegenseitige Beleuchtung würde man lösen mit der sogenannten globalen Beleuchtungsrechnung. Da gibt es zwei große Verfahren. Das ist Radiosity. Und das gilt für alle elektromagnetischen Ausbreitungen, auch für Wärmestrahlung und so weiter und so weiter. Und das zweite ist Raytracing. Das sind die großen klassischen Verfahren. Aber das werden wir in der letzten Vorlesung dann betrachten. So. Okay, was wissen wir jetzt? Wir wissen, eigentlich alles Käse, eigentlich viel zu schwer für uns. Wir sind ja Informatikerinnen und Informatiker und keine Physiker. Also, wir wollen es uns möglichst einfach machen. Tatsächlich, die Physiker sprechen immer nur von diesem Objektpunkt, beschreiben das für einen Punkt. Okay, gucken wir doch mal, wie wir uns die Sache einfacher machen können. Wenn wir es im Bild für einen Punkt berechnen, hieße das für uns mindestens pro Pixel das zu berechnen. Im Endergebnis wollen wir es natürlich auch pro Pixel berechnen. Aber wenn die Berechnungen aufwendig sind, können wir ja vielleicht auch hergehen und unsere ganzen Berechnungen, wenn wir so ein Polygonnetz haben, das nur pro Vertex berechnen. Wäre ja schon mal eine schöne Einsparung. Und wenn wir dann die Helligkeit hier haben, dann gehen Sie mit Ihren Kenntnissen dann rendern Sie dieses Objekt und geben die Eckpunktfarben an und dann wird da irgendwo zwischen interpoliert. Und dann hoffen wir, dass das schon so passt. Okay. Aber damit haben wir natürlich viel weniger zu berechnen. Aber wir müssen immer noch wissen, wie berechnen wir es. Gut. Als Zwischenschritt, wir müssen erst einmal die Lichtquellen modellieren. Und dann nehmen wir uns mal als Beispiel die Lichtquellen, die wir gut kennen. Zum Beispiel die Sonne. Die Sonne ist so weit weg, da wissen wir ganz genau, haben wir damals auch schon gelernt, dass wir das als parallelen Strahlenbündel betrachten können. Also anders als eine Glühlampe, die wir als Punktlichtquelle identifizieren können, können wir ein Richtungslicht zum Beispiel als Modell von der Sonne so betrachten. Spannender sind natürlich Beleuchtungen mit Punktlichtquellen, da sehen Sie dann auch, Sie sehen die Unterschiede dann stark auch in der Art des Schattens, der auftritt, wenn Sie jetzt Beleuchtungslichtquellen so machen, dann haben Sie eben sehr unterschiedliche Schattenwirkungen und was wir eben auch kennen und typischerweise in den APIs dann eben finden, sind Positionslichtquellen, wo man dann noch einen Winkel angeben kann, das heißt, eigentlich ein Strahler, wenn Sie so wollen, so einen klassischen Strahler, der nur in eine Richtung strahlt und dann können Sie den Winkel modifizieren und so weiter und so weiter. Das sind alles so Modelle. Nur wichtig ist, all diese Modelle realisieren die Wirklichkeit stark fehlerhaft, weil die meisten Lichtquellen, die wir haben, sind weder reines Richtungslicht, Sonne, das ist zwar unsere wichtigste Lichtquelle, richtig, aber eben nur tagsüber, Punktlichtquellen gibt es sehr wenig. Das meiste sind Flächenlichtquellen. So. Und das dann zu beschreiben von einer Flächenlichtquelle, das Verhalten, ist wesentlich, wesentlich aufwendiger. Was wir fast immer machen, ist, naja, gut, du Blödmann, du willst eine Flächenlichtquelle haben, ich weiß, was ich mache, dann nehme ich eben, was weiß ich, 16 Punktlichtquellen, setze die eng nebeneinander und dann wird das Ergebnis schon so ähnlich aussehen, wie als wenn das eine Flächenlichtquelle wäre. Stimmt auch, ist aber extrem aufwendig, weil dann müssen wir für jede Elementarlichtquelle, also hier, müssen wir die Beleuchtungsrechnung ausführen. Also mal gerade so mit einer Überlegung haben wir uns Aufwandsfaktor 16 oder sowas eingebracht. Trotz alledem, wir brauchen es. Warum? Weil wir es gewöhnt sind. Zum Beispiel ist Ihnen wahrscheinlich eben gar nicht aufgefallen. Aber hier haben wir knallharte Schatten, weil wir von sogenannten Punktlichtquellen ausgegangen sind. Das heißt, entweder ist da Schatten, ja? Das heißt, dann ist es schwarz, oder es ist kein Schatten, dann ist es hell. Dazwischen gibt es nichts. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, sieht so aus wie hier. Wir haben den sogenannten Halbschatten oder Penumbra, ja? Der kommt einfach dadurch zustande, dass, wenn wir es so modellieren wollen, einmal von der Lichtquelle Licht kommt und einmal von der Lichtquelle Licht kommt und der harte Kernschatten, also der harte Schatten dieser beiden Lichtquellen nicht identisch ist und die sich irgendwie so überlagern. Gut. Gott, oh Gott, oh Gott, alles viel zu schwer. Was haben wir denn jetzt festgestellt? Wir haben gesagt, ja, okay, wir haben wenige Lichtquellen, ganz einfache Modelle dafür. Wir können auch reale Lichtquellen damit approximieren, wird halt nur aufwendig. Aber wenn es dann gut genug aussieht, ist gut genug. So, jetzt die eigentliche Beleuchtungsrechnung. Die Idee ist, das ganze Spiegelnde, dieses ganze Ego-Betrachten im Spiegel, das lassen wir mal weg. Sagen wir, Computergrafiker brauchen wir nicht. Kommt später. Machen wir mit einem ganz anderen Verfahren. Dieses Verfahren heißt dann Raytracing. Das heißt, wir kümmern uns um zwei Reflexionsarten, um die diffuse Reflexion und die spiegelnd diffuse Reflexion. Und dann, wenn wir das gemacht haben, werden wir ganz schnell feststellen, dass wir wieder sehr unnatürliche Bilder haben. Also solche Bilder, ja, so mit so harten Schatten und so. Und dann sagen wir, okay, kriegen wir in den Griff. Ich weiß da einen Trick. Diese gegenseitige Beleuchtung von Objekten, die tritt ja immer auf. Kann ich ja gar nicht verhindern. Sobald ich ein Objekt sehen kann, beleuchtet dieses Objekt auch wieder die anderen Objekte. Und dann erfinde ich jetzt ein neues Licht. Und das nenne ich ambientes Licht. Und dieses ambiente Licht ist das Umgebungslicht. Das heißt, egal von welcher Richtung ich ein Objekt sehe, egal wo die Lichtquellen werden, stehen, es wird nie schwarz, es wird immer so ein ganz bisschen beleuchtet. Und die einzige Rechtfertigung, die ich habe, ist, naja, das ist in der Realität halt so, weil jedes Objekt, das ich sehen kann, beleuchtet ja auch wieder die anderen Objekte, das berechne ich nicht und dann nehme ich so einen Pi mal Daumenwert. Und das nenne ich ambientes Licht. Deshalb müssen die Bilder, die ich erzeuge, nicht langweilig sein, weil ich kann das ja für jedes Objekt, für jede Oberfläche leicht anders einstellen. Ja. Aber es ist eine ganz rüde Approximation. Hat gar nichts mit Physik zu tun, sondern ist nur, Informatiker sind zu faul, machen es halt so und sagen, das nenne ich ambientes Licht. Kommt kein Physiker mit klar, kann auch kein Physiker beschreiben. Und was ich dann noch mache, oft, okay, ich weiß ja, dass es Lichtquellen gibt und es können ja auch mal Lichtquellen direkt bei mir in meiner, in meinem Sichtwinkel sein. Gut, dann müssen die halt heller sein als die Umgebung, weil sonst würde ich sie nicht als Lichtquellen sehen. Und dann mache ich eben auch so einen Faktor noch wie Emission dazu. Das heißt, ich sage, jede Fläche kann auch Licht emittieren. Also es gilt nicht nur, alles einfallende Licht wird entweder absorbiert oder reflektiert, sondern auch die Objekte können noch Licht emittieren. Gut, und wenn ich mir jetzt überlege, welche Mathematik ich dann wohl brauche, dann kann ich mir überlegen, als erstes, welche Parameter werde ich brauchen. Und das ist einmal die Richtung zum Licht. Also ich will für dieses Pixel hier unten auf dieser Oberfläche, das können Sie jetzt gar nicht sehen, aber ich zeige es Ihnen hier oben, für diesen Punkt da wollen Sie die Helligkeit und die Farbe bestimmen und dann müssen Sie erstmal die Betrachtungsbedingungen beschreiben. Was sind die Betrachtungsbedingungen? Aus irgendeiner Richtung kommt das Licht. Wie das Licht jetzt genau kommt, es kommt von einer modellierten Lichtquelle und trifft darauf. Und wir beschreiben das, indem wir den Vektor zum Licht angeben. Gut. Das zweite ist, jede Oberfläche kann ich an dem Punkt eine normale bestimmen. Das heißt die Richtung. Steht die Oberfläche so oder so oder so, das ergibt sich aus meiner Szene. Und das dritte ist die Richtung zum Viewer, zum Betrachter. Denn wir wissen aus Erfahrung, okay, Objekte sehen halt unterschiedlich aus, je nachdem, aus welcher Richtung ich sie betrachte. Ja, sehen nicht immer gleich aus. Gut, wenn ich die habe, kann ich mir jetzt noch diesen blauen Hilfsvektor da einzeichnen, das ist der reflektierte Strahl und da gilt ganz anders, ganz einfach, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das hat Ihnen der Lehrer immer gesagt und weil das zu einfach ist, schreibe ich Ihnen genau dieses Gesetz hier mal in Vektorform auf, es ist genau das gleiche, es berechnet in Abhängigkeit von den anderen drei Winkeln den reflektierten Vektor. Aber Sie sehen, ist eigentlich ganz einfach, einmal Skalarprodukt. Und ja, ansonsten sind es zwei Vektoren. Das ist ja ein Skalar, also ist das die Multiplikation einer normalen mit einem Skalar minus L. Dürfen Sie gerne nachrechnen, wenn Sie mir nicht glauben, wie das ist. Aber diese Vektoren werden wir brauchen jetzt in der folgenden Betrachtung. Es geht aber ganz einfach. Nur Ausgangspunkt und das sollten Sie unbedingt wissen, sind nur diese drei Vektoren. L ist der Vektor zum Light, zum Licht. V ist der Vektor zum Viewer. Und N ist die Normale der Oberfläche. Diese drei Vektoren sind bestimmend. Ja?
Das auch muss ja nicht in dieser Ebene liegen, sondern es kann ja auch vorausgedreht sein.
Ja, genau. Klar, wenn Sie jetzt so aus der Richtung gucken und nicht aus der Richtung, dann müssen Sie das nochmal aufsplitten. Ja. Also das ist ein bisschen vereinfacht jetzt in eine Ebene gebracht. Also dass die ganze Lichtinteraktion genau in der Ebene stattfindet. Gut, und das wollen wir uns dann einfach machen. Und das sind ja im Grunde genommen nur Richtungsangaben. Wir können die Richtungsangaben dann auch die Vektoren dazu einfach normieren und das machen wir. Und das heißt, wir haben alles Einheitsvektoren. Und damit sind die Richtungen aber eindeutig festgelegt. Gut. Ja, jetzt beschreiben wir die erste Reflexionsart. Die erste Reflexionsart ist die diffuse Reflexion und die Erkenntnis ist, das Licht, das eingestrahlt wird, wird gleichförmig in alle Richtungen reflektiert. Das heißt, das Objekt, egal aus welcher Richtung Sie gucken, von oben, von unten, von rechts, von links, sieht immer gleich aus. Gleich hell, in gleicher Farbe. Changiert nicht, macht gar nichts. Kreide hatte ich Ihnen schon als Beispiel gemacht, gesagt, ein bisschen raues Plastik tut es auch. Diese Oberflächen verhalten sich genau so. Und wie würde ich das dann beschreiben? Jetzt wieder in dieser Ebene, nur, also natürlich sonst kombiniert. Wir wissen, n mal l, wenn ich diese beiden Vektoren miteinander multipliziere, dann habe ich genau, oder errechne ich den Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Das ist einfach so. Gut, das heißt, das ist Kosinus Phi, n mal l ist Kosinus Phi, das heißt, hier steht Kosinus Phi. Dann steht da das Maximum von Kosinus Phi und 0, heißt einfach, ich will keine negativen Werte vom Kosinus haben. Okay? Das heißt, der diffuse Reflexionsanteil ist mindestens gleich 0 und nicht negativ. Es wird nie Licht abgezogen. Okay? Gibt es nicht. So. Und dann multipliziere ich das einfach mit einem materialabhängigen M-Koeffizienten, das kann 0,5 sein, da würde ich sagen, die Hälfte des Lichtes wird reflektiert. Und mit einem S-Diff, was ist denn jetzt S-Diff? Ach so, was ist das? Ich rechne das in den drei Farben. Ich rechne es einfach aus. Für Rot gibt es da einen Materialwert, für Grün gibt es einen Materialwert und für Blau gibt es einen Materialwert. Ja, ist ein bisschen krumpelig geschrieben, aber ist halt so üblich. Also nochmal, der Kosinus des eingeschlossenen Winkels multipliziert mit einem Reflexionskonstanten und multipliziert mit der Lichtquelle, die ja auch farbig sein kann. Ich kann das ja auch mit rotem Licht bestrahlen oder mit grünem Licht bestrahlen. Und tatsächlich so berechne ich den Anteil der diffusen Reflexion. Frage, ist das wichtig? Antwort, ja. Warum ist das wichtig? Kommen gleich nochmal darauf zurück. Die diffuse Reflexion bestimmt die Objektfarbe. Okay? Also, ein grünes Objekt, was macht das? Welche Anteile nimmt ein grünes Objekt aus dem Spektrum heraus? Ich habe Ihnen nichts umsonst erzählt. Grün heißt, was? Nur das wird reflektiert, das heißt, das nimmt es heraus und das nimmt es heraus und das eine ist rot und das andere ist blau. Okay? Und dann bleibt grün über. Und das kann ich genau hier mit diesen Materialkoeffizienten einfach beschreiben. Das heißt, da wäre rot gleich 0. Gut, dann kommt auch 0 raus, 0 Rotanteil. Und da wäre Blau gleich 0, dann kommt auch kein Blau raus. Also kommt im Endeffekt, wenn ich mit weißem Licht bestrahle, nur Grün heraus. Okay? Er zweifelt ein bisschen. Nehmen wir an, SDIF ist weißes Licht, das heißt RGB wäre 111. 111, ein Vektor. Das multipliziere ich mit einer Materialkonstanten, die für R gleich 0, für blau RGB, also ist das ja immer, und hier für grün eine 1 hat. Und wenn ich das miteinander multipliziere, also so komponentenweise, deshalb dieser komische Operator, ja, okay, komponentenweise Multiplikation, das ist genau dieser Operator, den ich hier erfunden habe. Das heißt, ich multipliziere das, das Ergebnis ist gleich 0, 1, 0 und siehe da, das ist genau grün. Das heißt, es ist ganz einfach und genau dieser Teil bestimmt immer die Objektfarbe. Okay, das ist diffuse Reflexion. Jetzt der nächste Schritt, spiegelnd diffuse Reflexion, dieses hier. Und das erste hat übrigens nicht der Herr Gouraud erfunden, sondern das erste, was wir besprochen haben, ist das Lambertsche Gesetz, ja, so sagt der Physiker. Und eingeführt in die Computergrafik hat es der Herr Gouraud. Dieses Verfahren, das wir jetzt besprechen, das hat der Herr Fong. Ja, jetzt wird es schwierig. Der Typ ist Vietnamese und heißt Bui Thuy Phong. Und jeder würde jetzt sagen, Herr Phong. Das war Quatsch, weil die Vietnamesen drehen Vornamen und Nachnamen gerade um. Ja? Also es ist der Herr Bui Thuy. Und, aber jeder, also das ist auch, müssen Sie mal hinkriegen, also das ist dann, dass ein Gesetz nach ihrem Vornamen benannt wird. Ja. Aber jeder sagt, das ist das Phong oder nach Phong und das ist nichts anderes als der Vorname. Aber das ist nur by the way. Und er hat dann festgestellt, hey, das mit dieser spiegeldiffusen Geschichten ist schon ätzend. Ich kann ja gar nicht echte Glanz, das mit dem rein diffusen. Ich kann nur matte Objekte erscheinen. Ich kann gar keine glänzenden Objekte beschreiben. Denn glänzende Objekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Glanzlicht haben. Also das Licht strahlt drauf und dann sieht man etwas auf diesem Objekt. Und zwar typischerweise die Lichtfarbe. Ich sage gleich noch, in welchen Fällen nicht die Lichtfarbe. Okay? Also die Farbe des Lichtes sieht man. Und das nennen wir Glanzlicht. Das heißt, wenn Sie ein glänzendes Objekt haben, das mit Licht bestrahlen, mit weißem Licht, dann sind die Glanzlichter weiß. Okay? So. Und wie beschreiben wir die? Und da hat der Fong Folgendes festgestellt, und das ist ja eigentlich gar nicht so überraschend, das will ich Ihnen noch genauer erklären, dann gleich mache ich wieder ein bisschen schneller. Hier habe ich eine Oberfläche, hier strahlt Licht ein. Diese Glanzlichter hängen ab von der Richtung des Betrachters. Okay? Das heißt, am stärksten, am intensivsten ist das Glanzlicht dann, wenn ich genau in Reflexionsrichtung gucke. Das heißt, da, wo der Physiklehrer gesagt hat, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wir haben ja eine Mischung von Materialien zwischen ideal spiegelnd und diffus, also irgendwas dazwischen. Und das hat er sehr, sehr schnell erkannt, dann ist es am stärksten. Und was er dann auch erkannt hat, ist, dass die Abstrahlcharakteristik vielleicht so aussieht. Das heißt, die ist maximal hier genau in der Richtung, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, und variiert dann. also nimmt dann ziemlich stark ab oder ziemlich wenig ab. Wenn es sehr breit abstrahlt, zum Beispiel so, ja, was heißt das dann? Das heißt, das Glanzlicht ist groß. Ja, Sie werden auch Objekte sehen, bei einem Spiegel wäre das Glanzlicht nur ein Punkt, aber bei sonst glänzenden Oberflächen, zum Beispiel Goldkugeln oder Goldring oder Ihre Sonnenbrille oder so, ich sehe da auch wunderschöne Glanzlichter drauf, ja, können Sie jetzt nicht sehen, aber ich. Das ist, genau darauf kommt es an, es hängt vom Betrachter ab, wie diese Glanzlichter ausfallen. Und da hat der Herr Fong, Herr Fong, ja. Aber wenn ich jetzt sage, der Herr Bui heißt er auf jeden Fall, Bui Tu, weiß ich jetzt gar nicht mehr, okay, egal. Der hat sich das überlegt, wie das zusammenhängt und hat Folgendes gesagt. Wenn dieser Winkel, also wenn Alpha gleich 0 ist, das heißt zwischen reflektiertem Strahl und der Richtung zum Auge, dann ist es maximal. Welche Funktion kenne ich da? Da kenne ich die Kosinusfunktion. Die ist genau dann maximal, wenn der Winkel des Kosinus gleich 0 ist. Okay, das kann ich also einfach ausrechnen. Ich multipliziere den Vektor V mit dem Vektor R. Den Vektor R haben wir vorhin ausgerechnet. Das geht relativ leicht. Und füge jetzt noch etwas dazu, nämlich einen Exponent. Was macht dieser Exponent aus der Kosinusfunktion? Die Kosinusfunktion sieht ja so aus. Was dieser Exponent daraus macht, sehen wir auf der nächsten Folie, ist Folgendes. Ist der Exponent gleich 1, haben wir die Original-Kosinusfunktion. Ist der Exponent gleich 10, haben wir so eine ganz schmale Kosinusfunktion. Was heißt das? Das Highlight ist sehr klein und nur aus nahezu dem reflektierten rechte Richtung zu sehen. Während, wenn ich sogar auf Exponenten unter 1 gehe, ist das Highlight sehr breit und aus sehr viel mehr Richtungen zu sehen. Und genau das sehen wir hier rausgerendert. Sie sehen, das ist genau dieser Effekt, dieses Shininess-Faktor. Shininess-Faktor n gleich 256, das ist der Exponent der Kosinusfunktion. Sehr kleines Highlight. Hier das untere Reihe fast gar nicht zu erreichen. Sie sehen jetzt, ab welcher Richtung oder ab welcher Größe des Exponentes es deutlich wird. Ja?
Wenn man das kleine 1 macht, würde es anfangen, den ganzen Körper zu umfassen.
Nicht den ganzen Körper, aber einen sehr großen Bereich. Ja. Habe ich jetzt gar nicht mir genau überlegt. Gehen immer alle nur bis 1. Sie sehen, bei 1 ist es dann so eine Kosinusfunktion. Aber ich denke mal, wenn es 0,5 mache, geht nur breiter. Oder? Ja, also habe ich jetzt auch nicht ausprobiert. Und Sie sehen, und hier haben wir jetzt die relativ hohe Wirkung. Sehr großes, breites Highlight und sehr schmales, spitzes Highlight. Okay. Ein Effekt, den Sie in der Natur so nicht haben. Also, aber dieses Highlight ist jetzt mit diesem Exponenten nur in der Größe verändert, nicht in der Helligkeit. In der Natur hätten Sie gleichzeitig, weil ja immer gilt, eingestrahlte Energie gleich Summe der ausgestrahlten Energie, hätten Sie auch Helligkeitsveränderungen da. Das müssen Sie in diesem Modell aber dann durch Einstellung weiterer Parameter machen. Und ganz wichtig, normal macht man diese Materialparameter setzt man auf 1, 1, 1. Dann kommt daraus, das Highlight hat die Farbe der Lichtquelle. Wird nicht gedämpft. Okay? Und das stimmt auch für alle Nichtmetalle. Habe ich aber ein leitendes Objekt, also was die elektromagnetische Welle leitet, das Licht, dann gilt das nicht. Dann ist es so, müsste ich diesen Faktor, MDiff, das ist nur eine Rechengröße, eben auf die Objektfarbe stellen. Genauso wie das diffuse Licht. Und jetzt können Sie sich das auch anschauen. Überprüfen Sie es. Nächste Mal, wenn Weihnachten ist, wenn Sie Weihnachtskugeln sehen, könnte ja sein. Das sind metallische Oberflächen. In der Regel vergleichen Sie das mit einer Billardkugel. Ja. Billardkugel haben Sie immer die Farbe der Lichtquellen als Highlight, während Sie bei Metallen die Farbe der Kugel haben. Und das macht auch diesen seltenen Glanz aus, den Sie bei Gold sehen. Ja? Sie sehen nicht weiß da drin, Sie sehen ein helles Gelb im Glanzlicht. Okay? Und Sie erkennen, Sie nehmen diesen Reiz wahr. Okay, gut. Wie immer in der Welt gibt es ein paar Klugscheißer, die sagen, okay, das ist mir aber zu aufwendig zu berechnen, diese reflektierten Strahlen und so weiter. Und ich kann das eben ähnlich machen und dieser Klugscheißer hier heißt Jim Blin. Und der hat das eben dann auch nachgewiesen, dass man es auch alternativ berechnen kann. Und zwar mit einem sehr ähnlichen Ergebnis. Schauen Sie sich das im Detail an, weniger aufwendig. Und das Ergebnis ist R mal V, das, was wir eben nach Phong berechnet haben, ist ungefähr gleich N mal H mit einem anderen Shininess-Faktor. Also ungefähr ist das gleich. Das heißt, das Ergebnis ist aber, ist ähnlich. Gut. Das sollten Sie wissen, wenn Sie nämlich in OpenGL oder auch DirectX 3D direkt Phong einstellen, kommt dieses. Okay? Kommt das Blin-Modell. Gut. Gäbe es jetzt noch viel zu sagen, wollen wir gar nicht machen. Okay. Das sind die Ergebnisse, die wir haben. Wir nehmen diese beiden Reflexionsarten zusammen. Da haben wir entweder ein kleines N oder ein größeres N. Und die rechte Seite behandeln wir jetzt heute noch nicht. Wir können aber schon eine ganze Menge machen. Gut. Aber damit ist überhaupt nicht zu Ende. Das war so in den 70er Jahren. Da kamen jetzt sehr, sehr viele weitere Leute dazu und sagten, ja, aber der Blin und Jim Blin und Phong, das ist so empirisch, das ist ja einfach nur beobachtet, das hat überhaupt keinen physikalischen Hintergrund. Und sie haben dann weitere Effekte aufgezeigt, die man nicht beschreiben kann. Zum Beispiel ein sehr interessanter Effekt, jede Oberfläche, also auch dieses Papier, sagen wir mal so, das sei jetzt, ich möchte das jetzt nicht, diese Abgabe da ruinieren, aber dieses Papier sei matt. Also nicht, hat er alles beschrieben, sei matt. Ja? Da haben Sie ein weißes Blatt Papier. Wenn Sie jetzt, das können Sie gleich in der Pause mal ausprobieren, sieht nicht glänzend aus, hat kein Glanzlicht. Wenn Sie sich aber dann runter bemühen und ganz flach drüber schauen, wird jede Oberfläche glänzend. Jede. Er glaubt es nicht, das ist sein gutes Recht. Er kann es ausprobieren, jede Oberfläche wird glänzend. Und Und das hängt einfach von dem Lichteintrittswinkel aus ab und das kann man berücksichtigen mit einem Fresnel-Term. Das zweite ist, es gibt eben auch anisotrope, also nicht gleichmäßig reflektierende Materialien. Kann man auch berechnen, hat der Herr Kaccia und Cabral haben das festgestellt und kann das einführen. Dann gibt es noch etwas, die Rauigkeit. Also das, was wir mit dieser Exponent, dieser einfache Exponent an dem Cosinus, ja, der soll ja die optische Rauigkeit beschreiben. Das heißt, den Unterschied zwischen matten und hochglänzendem Material. Das entspricht aber nicht der Realität. Stimmt auch, haben Cook und Torrens ausgefunden, denn das sei jetzt ein raues Material und das sei ein fast glattes Material. Eine ideale Linie haben wir sowieso nicht. Was bei dem rauen Material auftritt, ist, allein durch die Oberflächeeigenschaften werden Teile beschattet. Das heißt, das Licht kommt hier nicht durch, obwohl wir so tun, als wenn wir es richtig rechnen würden. Ja? Das heißt, da kann man jetzt auch wieder eine Statistik drauflegen und bla bla bla, kommt irgendwann zum Cook-Torrens-Modell. Dann gibt es eben noch Oberflächen, die das Licht auch polarisieren. Auch das kann man berechnen und so weiter und so weiter. Wenn Sie in die Literatur gucken, ich denke mal schätzungsweise 50 verschiedene weitere Varianten, wie man das so rechnen kann. Und dann noch diese vollkommene Approximation, ambientes Licht. Ambientes Licht approximiert nichts anderes als die gegenseitige Beleuchtung durch die anderen in der Szene vorhandenen Objekte. Okay? Es ist schön, wenn wir es so schon eingeführt haben. Wir machen das und setzen das jetzt auf einen Wert, so 0,2 vom Gesamten. Dann sieht unser Bild natürlich aus, ja, aber entspricht nicht der Realität. So, dann machen wir das alles zusammen. Da kann man dann auch Varianten bilden, dürfen sich gerne anschauen, einführen. Noch ein paar Ad-hoc-Parameter dazu führen, nämlich den emittierten Beitrag. Das ist hier das. Sie sehen die Gesamtlichtquelle, das steht ja immer ein Vektor RGB. Ja? Also immer wenn hier sowas steht, das ist dann die Farbe, ist ein globales Licht multipliziert mit einem ambienten Licht plus dem emittierten Lichtanteil plus diese Beleuchtung mit einem Spot hier als allgemeinste Lösung, dann ein ambientes Licht und dann ein Reflexionskoeffizient und ein diffuser Anteil und dann der spiegelnd diffuse Anteil. Einfach alles aufaddiert und gut ist. Aus unserer Sicht. Okay. Und so sieht das dann aus, weil man ja und hier noch eine Summe hinschreiben muss, weil es ja solche Geschichten gibt, wie mehrere Lichtquellen strahlen auf das Objekt, also wie hier auch. Und dann sieht man, ja, ganz schön, wird aufwendig, was haben wir denn jetzt erreicht? Naja, all diese T-Kannen können wir errechnen. Das konnten wir vielleicht vorher schon mit Linienrastern. Das können wir jetzt machen, wir können facettiert unsere Objekte ausgeben, das heißt für eine Facette nur einmal die Beleuchtungsrechnung anwerfen und kriegen dann so etwas raus. Diese Interpolationen haben wir noch nicht gemacht, machen wir gleich und so eine Blümchen-Teekanne, die jeder von Ihnen gerne zu Hause hätte, das verstehe ich ja, die machen wir dann auch und das ist etwas, das machen wir dann nächstes und übernächstes Mal. Das heißt, wie spät haben wir denn jetzt? Sie werden mir langsam müde. Wir machen gerade noch 4 und 5, das ist nämlich ganz einfach. Nämlich das Shading. Das heißt, was wir jetzt erreichen wollen, eigentlich können wir bisher nur das echt. Wir wollen es jetzt noch optisch glätten. Und da gibt es zwei Verfahren. Das eine ist das Gouraud-Shading und eine Glättungsart und das andere ist das Phong-Shading. Ja, wir haben, beim Phong ist es eindeutig. Der hat in einem Paper zwei Sachen, nämlich das Lighting beschrieben, so wie wir es gerade besprochen haben, und auch dieses Schattierungsverfahren oder die Shading-Verfahren. Beim Gouraud, der hat auch ein Shading-Verfahren beschrieben, aber er hat gesagt, okay, ich nehme den Lambert-Reflektor aus der Physik, den diffus reflektierenden. So, jetzt schauen wir uns das an. Was ist das Problem? Das Problem ist, wir können bisher jetzt eigentlich nur einer Fläche eine Farbe ausrechnen für diese und können das dann facettiert darstellen. Wir wollen es glätten. Was ist das Problem? Oder was ist die Voraussetzung? Wir haben irgendwie ein Polygonnetz gegeben. Das ist Teil eines Patches, wie wir sagen, eines Flickens. Und jede dieser Oberflächen hat eine normale. Und wir setzen jetzt mal an, dass jede Oberfläche nur genau eine normale hat. Okay? Ein Viereck hat, oder fragen wir mal so, ein Dreieck hat wie viele Normalen? Eine. Auf dem Dreieck definiert eine Ebene und auf dieser Ebene kann nur genau eine Senkrechte stehen. Beim Viereck ist es leider anders. Muss es nicht so sein, dass es eine normale gibt. Denn das Viereck muss nicht eben sein. Ja? Das Viereck kann ja eben geknickt sein. Während ein Dreieck per Definition immer eben ist. Okay? Das ist ein weiterer Grund, warum wir Dreiecke bevorzugen. Okay? Oder warum wir hergehen würden und dieses Viereck gegebenenfalls wieder in Dreiecke unterteilen. Ja? So auch ist die Welt in Ordnung. Genau. Dann ist die Welt in Ordnung und das ist hier auch angenommen. Aber für unsere Berechnungen, wir wollen ja letztlich dann für jede Vertex eine Farbe berechnen. Weil dann können wir beim Rendern interpolieren. Von jedem Eckpunkt aus interpolierte Farben berechnen. Das ist jetzt unser Ziel. Und wie man das genau machen kann, das ist jetzt das Gouraud. Der hat es beschrieben und das ist sehr, sehr ähnlich zum Scanline-Algorithmus, den wir jetzt letztes Mal gar nicht mehr besprochen haben. Er sagt einfach, ich habe dann eine Farbe an jedem Eckpunkt und interpoliere dann über dieses Viereck oder über dieses Dreieck. Ja? Und zwar genau nach der Formel. Sie können Dreiecke, aber auch mit baryzentrischen Koordinaten interpolieren. Das haben wir letztes Mal behandelt. Und das funktioniert wunderbar. Gut. Warum löst das nicht das gesamte Problem? Kann man mit dem Gouraud-Shading keine, das ist so eine typische Prüfungsfrage. Gibt es beim Gouraud-Shading keine Highlights? Die Dummen antworten ja, es gibt keine Highlights. Die Schlauen oder darauf aufmerksam gemachten sagen, okay, ich muss zwei Fälle betrachten. Liegt das Highlight, das Glanzlicht, genau auf einem Eckpunkt, naja, dann berechne ich auch mit Phong, also wenn ich dann das Phong-Lighting benutze, natürlich den hellen Wert. Liegt das Highlight aber irgendwo in der Mitte der Fläche, dann berechne ich eben genau diesen Wert nicht. Okay? Sondern ich interpoliere zwischen vier Ecken, die alle nicht hell sind. Das Ergebnis ist dann, wenn ich, es kann also sein, hängt davon ab, wo genau das Highlight platziert ist, ob auf einem Eckpunkt oder in der Fläche, ob ich es sehe oder nicht. Nur mega hässlich ist es, wenn ich das Objekt dann bedrehe, denn dann blitzt das Highlight auf. So wie man es hier unten sieht. Das heißt, mal tritt hier ein solches helles Highlight auf und mal nicht. Okay? Hängt einfach davon ab, wo das Highlight, das Glanzlicht positioniert ist. Das zweite ist das sogenannte Machbending. Ob Sie mir das jetzt glauben oder nicht, ist mir egal. Was ich hier gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe hier schwarz angesetzt, ich habe hier schwarz angesetzt, ich habe in der Mitte weiß angesetzt. Und ich habe dann gesagt, okay, interpolier zwischen diesen drei Punkten, schwarz, schwarz, weiß. Okay. Und dann habe ich die so sternförmig, nein, dann habe ich diese sechs Elementardreiecke einfach so aneinander gefügt. Und siehe da, Sie sehen diesen scheinbaren Stern, der physisch nicht da ist. Ich schwöre es Ihnen. Ich habe nicht diese Kanten hier heller gemacht. Aber was passiert ist, Ihr visuelles System weiß, Kanten sind für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und deshalb überhöht es helligkeitsmäßig die Kanten. Macht es für Sie die Kanten deutlicher. Und was hier passiert ist, dass durch diese lineare Interpolation nach Gouraud einfach diese Überhöhungen sehr, sehr deutlich werden. Und das ist wirklich Käse und das nennt man den Machbandeffekt. Das ist nicht sehr, sehr schön. Woran liegt das? Es liegt einzig und allein daran, dass ich Farben interpoliert habe. Und da kam jetzt der kleine, kluge Fong, den darf ich ja noch beim Vornamen nennen, und hat gesagt, okay, wenn das mit den Farben solche Probleme macht, dann interpoliere ich einfach die normalen. Dann rechne ich nicht für jede Eckpunkte die Farbwerte aus, sondern ich rechne sie über das ganze Polygon verteilt aus. Ich interpoliere die normalen. Ich interpoliere nicht die Farben, sondern ich interpoliere die Farben. Das löst das Highlight-Problem, das Blitzen, was wir eben gesehen haben. Das Highlight ist mal da oder mal nicht da, gibt es nicht, weil ja die normalen interpoliert werden. Und die normale kann dann auch in der Fläche genau in Richtung des reflektierten Strahls gehen. Das reduziert sehr stark das Machbending-Problem, also dieses scheinbare helle Linien, die durch das lineare Interpolieren zustande kommen. Das Dumme ist nur, ich muss die Beleuchtungsgleichung, gucken Sie sich nochmal diesen Rattenschwanz an, mit den Summen darüber, jetzt für jedes Pixel berechnen. Okay. Vorher habe ich es für jede Vertex berechnet und jetzt muss ich es für jedes Pixel berechnen. Das ist ein Nachteil, weil die meisten Grafiken, die wir erzeugen, mehr Pixel haben als Vertices. Gut, es gibt noch ein paar andere Probleme, die Sie machen wollen, will ich Ihnen jetzt gar nicht in Detail damit queren, aber Sie müssen auch nochmal überlegen, im Bildschirm die perspektivische, es korrekt zu interpolieren. Was wir nach wie vor haben, sind kantige Silhouetten. Hier ist nochmal ein weiteres Interpolationsproblem. Sie können sich das an diesen Objekten mal selbst gut überlegen. Ich sage Ihnen die Lösung nicht. Welche Interpolationsprobleme auftreten? Auch bei Fong noch. Das heißt, nehmen Sie für jeden Eckpunkt an eine normale berechnet. Okay. Welche Interpolationsprobleme entstehen? Wenn Sie solche einfachen Objekte haben, und Sie werden ganz schnell sehen, das sind eine Menge, Vorsicht, aufpassen. Fassen wir zusammen. Irgendwer möchte doch los Pizza holen, oder? Wer ist heute da? Ich nehme meine Frage zurück. Was können wir jetzt? Wir haben zwei Interpolationsverfahren kennengelernt. Das eine ist das Interpolationsverfahren von Gouraud. Dazu berechnen wir für jede Vertex eine Farbe und interpolieren die Farbwerte. Das zweite ist das Interpolationsverfahren nach Phong. Da haben wir an jedem Eckpunkt, da haben wir was berechnet, was es eigentlich gar nicht gibt. Ne? Das könnte Ihnen nämlich der Mathematiker sagen, nämlich eine Normale für einen Punkt. Okay? Überlegen Sie sich mal den Schwachsinn. Der steht senkrecht, die Normale steht senkrecht auf dem Punkt. Aber wir können natürlich sagen, wie ich es eben angedeutet habe, das ist der Mittelwert der begrenzenden Flächen für diesen Punkt. Ja? Okay, also geht doch, geht tatsächlich. Okay. Aber es wäre auch so eine Prüfungsfrage. Dass ich Ihnen sage, okay, wie ist das denn? Hier ist ein Punkt. Zeichnen Sie mir doch mal die Normale dazu. Wie, können Sie nicht? Dann können Sie ja weder Gouraud noch Phong schattieren. Oder? Also, wenn Sie sehr gut sonst war, komme ich mit solchen blöden Fragen. Okay? Ich würde nie anfangen mit solchen Fragen. Nie, nie, nie. Aber wenn Sie sonst sehr gut sind, dann muss ich Sie ja zum Denken bringen. Weil ich will ja letztlich feststellen, ob Sie sich mit mir auf fachlicher Ebene vernünftig unterhalten können. Ja, und dazu muss ich Sie provozieren, weil ich will nicht das ganze auswendig gelernte Wissen, sondern ich will dann solche Diskussionen mit Ihnen führen. Mathematiker hätten mir, das ist eine typische Frage, wäre, ich habe einen Kumpel, der ist Mathematiker, der hat gesagt, eine Normale auf einen Punkt gibt es nicht. Sind Sie dran? Sie sind ja Computergrafikexperten. Machen wir ja dauernd. Widersprechen wir damit der Mathematik? Richtige Antwort: Nein, alles gut, wir sind lieb. Wir definieren als Vertex-Normale die Richtung der angrenzenden, also die Mittelwert der Richtung der angrenzenden Vierecke. Okay. Gouraud und Phong sind nach wie vor die Standardmethoden und werden sie auch bleiben, weil was anderes interpolieren kann man schlecht. Dann gibt es noch Speed-Up-Techniken, behandle ich jetzt nicht. Wir wollen uns noch klar machen, was wir geschafft haben. Sie haben nämlich dadurch, dass Sie hier brav zugehört haben, und das war heute wirklich recht gut, die Varianten des Phong-Modells, die Varianten, selten das Originalmodell, ja, sind schlicht und einfach die Arbeitspferde der Computergrafik. Das heißt, überall werden Sie dieses wiederfinden. Das ist nach Phong schattiert oder das ist nach Blind schattiert. Wissen Sie ja jetzt auch, dass es dasselbe ist, nur die Parameter sehen ein bisschen anders aus. Wir werden es jetzt gleich noch, werde ich Ihnen noch sagen, ganz grob, im zweiten Teil, wo wir das heute berechnen. Der Berechnungsort ist nicht mehr die CPU, sondern ist die GPU. Und das ist eben schön, viele Probleme der Grafik lassen sich wunderbar parallelisieren und das wird da ausgenutzt. Nicht verwechseln, obwohl es auch in der Fachsprache oft von Shading gesprochen wird, ist der Unterschied zwischen der visuellen Glättung, dass wir nicht die Facetten mehr sehen, und der eigentlichen Beleuchtungsrechnung, dem Lighting. Okay. Wenn Sie das im Kopf immer gut auseinanderhalten, dürfen Sie auch wieder den Begriff Shading benutzen. Weil das ist halt so üblich, das kann ich auch nichts für. Mit Gouraud funktioniert es gut, wenn ich nicht den spiegelnd diffusen Anteil berechne, sondern nur das. Hier macht es relativ wenig Fehler, bis auf das Machbending, aber nicht diesen blinkenden Highlights, weil der wird da ja gar nicht berechnet. Spiegelnd diffus mit Gouraud macht Probleme. Das schlimmste Problem ist das Blinken, wenn sich die Objekte drehen oder die Kamera sich bewegt. Okay, so. Leider ist noch viel offen, das mache ich jetzt auch nicht mit Ihnen, das machen wir dann nächstes Mal. Okay. Damit haben wir das und wir sind an unserer Pause angekommen. Ja.